Der Rumsbrief mit Ralf Heimann.
Münster, 2. Mai 2023. Guten Tag. Heute kommt der zweite Teil unseres politischen Jahresrückblicks, aber vorher werfen wir nochmal einen Blick auf all das, was sonst noch so auf dem Weg ist. Die Stadtverwaltung informiert darüber regelmäßig in einem Papier mit dem Titel Bearbeitungsstand Ratsanträge. Die aktuelle Veröffentlichung ist 57 Seiten lang und auf Seite 5 geht es zum Beispiel um einen Antrag, den die CDU im September vor 10 Jahren gestellt hat, betreff Parken auf dem Domplatz ohne Stau. Hier bestätigt sich wieder einmal ein altes Prinzip: wenn man lange genug wartet, lösen die Probleme sich von selbst. Bis die Stadtverwaltung das Ganze in allen möglichen integrierten Konzepten ausführlich erörtert haben wird, voraussichtlich Ende 2024, wird es auf dem Domplatz schon deshalb keinen Stau mehr geben, weil man dort dann gar nicht mehr parken darf. In diesem Monat stellt die Stadtverwaltung auf der Prinzipalmarktseite unter den Bäumen wieder Stühle auf und nennt das Ganze Domplatz-Oase. Dann kann man dort, wenn auch nicht mehr parken, immerhin noch sitzen. Der Parkplatz auf der anderen Seite gegenüber vom Fürstenberghaus wird ab Juni kein Parkplatz mehr sein. Und noch schnell ein Blick auf einige der übrigen Anträge. Das mit dem Wohnmobilplatz am Hafen, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, der Antrag ist aus dem Jahr 2008, wird wohl weiterhin nichts, denn dafür müsste erst einmal jemand Geld geben. Und diese Person fehlt anscheinend. Aber auch dieses Problem könnte sich schon bald von selbst gelöst haben, dann ist am Hafen nämlich gefühlt alles zugebaut. Was haben wir noch? Den Traum von einer Stadtbahn zum Beispiel. Ein SPD-Antrag aus dem Februar 2017. Ergebnis: kein neuer Sachstand. Dann ein Antrag der Ratsgruppe aus der ÖDP und den Piraten, die selbst gar nicht mehr existiert. Der Antrag dagegen schon. Betreff: E-Mobilität willkommen heißen. Und das kann ja wirklich nicht so schwer sein. Abarbeiten lässt sich der Punkt allerdings nicht so schnell, denn das ist laut Stadt eine Daueraufgabe. Sehr schön auch der Antrag WLE, Reaktivierung der Schienenstrecke richtig umsetzen. Falsch hätte man das wahrscheinlich längst erledigen können, aber richtig, na, da dauert's eben etwas länger, voraussichtlich bis 2026. Schade, schade. Das sind alles Dinge, die noch etwas Zeit brauchen werden. Aber zwischendurch passiert auch tatsächlich etwas. In den nächsten Stadtwerken wollen die Stadtwerke laut der Stadt eine neue Mobilitätsplattform vorstellen, mit der man mehrere Mobilitätsangebote nutzen können soll. In anderen Worten vermutlich eine App. Und noch im Mai, so steht es in der Bestandsaufnahme, will die Stadt eine Studie dazu vorlegen, ob und wie ein öffentliches Verleihsystem für Fahrräder in Münster machbar wäre. Das hat lange gedauert, aber mit der Antwort wird es diesmal sehr schnell gehen. Die Rathauskoalition aus Grünen, SPD und Volt haben heute zusammen mit der FDP und der Linken einen Antrag veröffentlicht, über den sie in der Ratssitzung am 10. Mai entscheiden werden. Der Inhalt ist schnell zusammengefasst: ein öffentliches Fahrradverleihsystem für Münster kommt nicht. Und jetzt zur politischen Halbzeitbilanz. Zweiter Teil. Im ersten Teil haben wir uns mit den Themen Verkehr, Wohnen sowie Klima und Umwelt beschäftigt. Heute geht es um Stadtplanung und Bauen, Bildung sowie Finanzen. Und mit den Finanzen fangen wir an. Ende April passierte etwas, das sich schon abzeichnete, als Münsters Oberbürgermeister und die Kämmerin den Haushaltsplan für das neue Jahr vorstellten. Die Kämmerin hatte knapp kalkuliert mit optimistisch hohen Einnahmen und optimistisch geringen Ausgaben. Dann einigten sich die Tarifparteien auf deutlich höhere Löhne und so wuchs die Lücke zwischen den geplanten Einnahmen und den Ausgaben im Haushaltsplan um einige Millionen. Ab dem nächsten Jahr muss die Stadt ungefähr 21,5 Millionen Euro mehr für ihre 7.000 tariflich Beschäftigten ausgeben. Im Haushalt hatte die Kämmerin mit einer Steigerung um 14,8 Millionen gerechnet, fehlen also 6,7 Millionen. Michael Jung hatte das in seiner Kolumne im Dezember vorhergesagt. Es gebe 5 Risiken, schrieb er. Erstens, die Annahmen zur Entwicklung der Wirtschaft und der Steuereinnahmen seien sehr optimistisch. Zweitens, die Stadt sei stark von Zuweisungen abhängig, also von Geld, vom Land, und diese Zuweisungen würden von Jahr zu Jahr schwanken. Drittens, die Neuverschuldung könne problematisch werden, wenn die Zinsen steigen. Viertens, die immer teurere Energie könne zum Problem werden. Und fünftens, eben die Löhne. Die Stadt plante mit einem eher moderaten Wachstum. Dabei war die eigentliche Absicht gut. Ein Haushalt, der die finanziellen Planungen der Stadt realistisch abbildet. In den Jahren davor war das oft anders gewesen. Bei der Vorstellung der Pläne sah es regelmäßig so aus, als wenn alles sehr knapp werden könnte. Doch dann kam ein Jahr später der Jahresabschluss und es zeigte sich doch nochmal gut gegangen. Auf Dauer kann das dazu führen, dass niemand die Planungen mehr ernst nimmt und man auch bei der nächsten Hiobsprognose denkt, das wird alles schon klappen. Am deutlichsten wird dieser Planungsfehler bei den Bauprojekten. Jahrelang hatte man das Geld für all das, was man in den nächsten Jahren so vorhatte, in den Haushaltsplanungen vorgemerkt. Das hat Vorteile, vor allem aus Perspektive der Politik. Es zeigt, wie viel Geld man in den kommenden Jahren zum Bauen brauchen wird. Und es sieht aus, als würde es ziemlich gut vorangehen. Das Problem ist, es sieht nur so aus. Damit sind wir bei den Nachteilen. Tatsächlich baut die Stadt sehr viel weniger, als sie vorhat. Die geplanten Luftschlösser wandern von einem Haushalt in den nächsten. Und das soll sich mit den neuen sogenannten Dezernatsbudgets ändern. Sie haben die Funktion eines Deckels. Das Budget gibt vor, wie viel gebaut werden kann. Die Finanzplanung findet damit nicht mehr in den Ämtern statt, sondern im Organigramm ein Stockwerk drüber in den Dezernaten. Im besten Fall wird die Planung so flexibler. Man kann Geld zwischen den Ämtern verteilen und sie wird effizienter. Man plant an einer Stelle nicht mehr doppelt und dreifach. Der Vorteil soll sein, das Ergebnis liegt näher an den Planungswerten. Der Nachteil ist, es könnte eng werden. Wie eng es wird, werden wir Ende des Jahres sehen, dann liegt der Jahresabschluss vor. Was man schon sagen kann, das Versprechen, dass die Steuern stabil bleiben werden, hat die Koalition bislang gehalten. An der Grund- und Gewerbesteuer hat sich nichts geändert, auch bei der Ankündigung, Green Bonds herauszugeben, also Anleihen oder Schuldscheine, mit denen Organisationen Umweltprojekte finanzieren können, sind erste Schritte gemacht. Vor einem Jahr kündigte die Stadt an, Projekte mit einem besonderen ökologischen und sozialen Nutzen im Wert von 100 Millionen Euro über einen Nachhaltigkeitsschuldschein zu finanzieren. Zu den Projekten, die Münster mit diesen Schuldscheinen finanzieren möchte, gehören unter anderem Schulen. Im Oktober kündigte die Kämmerin an, das Volumen der Green Bonds auf 140 Millionen aufzustocken. Nicht so richtig viel ist bislang beim sogenannten Gender Budgeting passiert. Auch das hatten Grüne, SPD und Volt im Koalitionsvertrag angekündigt. Das Instrument soll sichtbar machen, in welchem Maße die Geschlechter von öffentlichem Geld profitieren. Ein Problem dabei offenbar, das lässt sich bei vielen Entscheidungen gar nicht genau sagen. Hier ist jedenfalls noch einiges zu tun. Bauen und Stadtplanung. Die Stadt verändert sich schnell. An einigen Stellen ist sie kaum wiederzuerkennen, auf der Rückseite des Bahnhofs zum Beispiel. Doch es würde sich alles noch sehr viel schneller verändern, wenn nicht überall Hindernisse im Weg liegen würden. Das wohl größte Problem zurzeit: Münster plant Bauprojekte im Umfang von 500 Millionen Euro, aber Bauen ist sehr viel teurer geworden, weil Baustoffe knapp sind, Bauunternehmen auf Monate hin ausgebucht sind oder Personal fehlt. Den Plan, an den Albersloher Weg ein viertes Stadthaus zu setzen, hat der Rat zurückgenommen. Das Projekt scheiterte aus mehreren Gründen, letztlich vor allem daran, dass es zu teuer wurde. Anfangs war die Rede von etwas mehr als 70 Millionen Euro gewesen, später waren es deutlich über 110 Millionen. Dabei ist die Frage, braucht die Stadt überhaupt so viele neue Büros, wenn immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten? Diese Frage muss sie nun klären. Ob das vierte Stadthaus doch noch kommt, hängt davon ab, ob die Preise wieder fallen. Doch im Moment sieht es danach eher nicht aus. Das wiederum führt an unterschiedlichen Stellen zu Problemen, denn die Koalition hatte geplant, die Baustandards zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag steht etwa, man ziehe den Baustoff Holz vor. Auch das Stadthaus 4 sollte teilweise aus Holz gebaut werden. Aber das ist eben auch sehr teuer und daher schwer umzusetzen, wenn Bauprojekte ohnehin wegen der wachsenden Kosten auf der Kippe stehen. Von einer Holzbauoffensive, wie es im Koalitionsvertrag steht, kann man jedenfalls nicht sprechen. Das einzige nennenswert große Bauprojekt, das zu einem wesentlichen Teil aus Holz bestehen soll, ist das Oxford-Quartier. Dort baut allerdings nicht die Stadt. Das Preußenstadion. Das Preußenstadion sollte nach der Kommunalwahl noch 40 Millionen Euro kosten. Inzwischen musste die Koalition 20 Millionen Euro draufschlagen, um nicht alles absagen zu müssen. Man will dieses Stadion unbedingt haben. Es gibt eine große Mehrheit. Nach dem Aufstieg ist die Euphorie vielleicht noch etwas gewachsen. Und wenn man nun eine Zwischenbilanz zieht, muss man sagen, so weit wie jetzt, war man seit Beginn der Planung vor gefühlt 500 Jahren noch nie. Der Musikcampus. Das gilt auch für den Musikcampus, wobei man dabei gar nicht so recht weiß, wie weit sind sie denn wirklich. Ende März stellte ein Frankfurter Architekt im Hörsaal am Schlossplatz mehrere Modelle vor, die zeigen, wie der Musikcampus aussehen könnte. Erster Eindruck, wuchtig. Aber auch hier ist die Frage, was ist mit dem Geld? Berlin hat einen Zuschuss in Höhe von 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt, aber eine Voraussetzung dafür ist zum Beispiel, dass es ein Betreiberkonzept gibt. Das soll in Arbeit sein, aber noch liegt es nicht vor. Dann ist eine Frage, wie kommt der Rest des Geldes zusammen? Auch das liegt noch im Wagen. Die Koalition hat trotz großer Widerstände dazu beigetragen, das Konzept von Etappe zu Etappe zu schleppen. Die größten Widerstände gibt es innerhalb der Grünen, wie so oft bei großen Bauprojekten. An den politischen Beschlüssen zum Musikcampus ist das bislang nicht abzulesen. Sie fielen mit großen Mehrheiten. Trotzdem entsteht nach außen der Eindruck, dass vor allem die Grünen das Projekt zwar nicht versenken möchten, aber dass viele Grüne sich freuen würden, wenn es von selbst sinkt. Und das könnte passieren, wenn sich abzeichnet, dass der Stadt der Musikcampus über den Kopf wächst. Eine Zwischenüberschrift im Koalitionsvertrag lautet, wir bauen kostenbewusst. Im Falle der Campuspläne kann man das nicht behaupten. Inzwischen dürften die tatsächlichen Kosten weit über der Summe liegen, mit der die Stadt weiterhin rechnet. Fast zwei Jahre, nachdem die Schätzung von knapp 300 Millionen Euro öffentlich wurde, wäre es an der Zeit für eine neue Berechnung. Sie könnte verhindern, dass die Stadt ein weiteres Baukostenfiasko erlebt. Und um zu zeigen, dass so etwas nicht vollkommen unrealistisch ist, muss man nicht einmal bis nach Hamburg schauen. In Düsseldorf wollte man für 250 Millionen Euro eine neue Oper bauen. Inzwischen liegen die Kostenschätzungen bei 700 Millionen. Auch der Neubau der Mathilde-Anecke-Gesamtschule in Münster könnte hilfreich sein, wenn man ein Lehrbuch schreiben wollte, in dem es darum geht, was bei der Kalkulation von Bauprojekten alles so schief gehen kann. In Zukunft soll alles etwas anders laufen. Im Oktober hat die Koalition im Rat beantragt, das Controlling bei Bauprojekten zu verbessern. Stadtentwicklung. Münster verändert sich nicht nur, die Stadt wächst und das wird absehbar so bleiben. Münster wird größer, nur wo sollen die Menschen leben? Darum ging es im ersten Teil unserer Halbzeitbilanz. Das ist ein Problem, weil die vorhandenen Wohnungen knapper und teurer werden. Wenn es um neue Wohnungen geht, ist die Frage, wo sollen die Wohnungen entstehen? In neuen Baugebieten oder eher da, wo sich schon Häuser befinden? Dann muss man Lücken auffüllen und höher bauen. Das macht eine Stadt dichter und weniger luftig. Wächst sie in die Breite, geht das zu Lasten der Natur. Diese Konflikte müssen für die kommenden Jahre geklärt werden. Die Rathauskoalition hat mehrere Wohngebiete gestrichen. Vor anderthalb Jahren haben wir uns im Rumsbrief am Beispiel des Baugebiets Vogelstange in Hiltrup ausführlich mit dieser Debatte beschäftigt. Ein anderes Beispiel ist der Moorhoog in Kinderhaus. Auch dort soll es grün bleiben. Und natürlich, es wäre leichter, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wenn man überall da Wohnungen bauen würde, wo es möglich ist. Aber hier gibt es einen Zielkonflikt. In jedem einzelnen Fall stellt sich die Frage, was ist wichtiger, die Natur oder der Wohnraum? Zu welchem Ergebnis man kommt, hängt auch von der eigenen politischen Präferenz ab. Die Folge ist unter Umständen, Menschen ziehen aus Münster ins Umland, weil sie hier keine bezahlbare Wohnung finden und auch das kann zulasten der Umwelt gehen, wenn sie dann täglich mit dem Auto nach Münster pendeln. Mit den Gewerbeflächen ist es ähnlich. Wenn die Stadt eine gewisse Zahl an Flächen für neue oder wachsende Unternehmen bereithalten möchte, muss sie sich zwangsläufig ausbreiten. Aber muss sie das tatsächlich? Gäbe es andere Möglichkeiten? Im Koalitionsvertrag steht, Münster soll die Initiative für die Aufstellung von regionalen Konzepten für interkommunale Gewerbegebiete ergreifen. Viel ist hier allerdings noch nicht passiert. Das liegt auch daran, dass der Anreiz, ein Unternehmen an eine andere Stadt zu vermitteln, gering ist. In dem Fall nämlich geht auch die Gewerbesteuer in die Nachbarstadt. Und auch ein weiteres Unternehmen im Umland kann dafür sorgen, dass mehr Menschen pendeln. Hier hängt es wieder von der politischen Überzeugung ab, wie man die Situation bewertet. FDP und CDU sehen vor allem die Einnahmen, die der Stadt entgehen, wenn Münster irgendwann keine Gewerbeflächen mehr anbieten kann. Die Rathauskoalition und ganz besonders die ÖDP betonen immer wieder, dass neue Gewerbegebiete nicht nur Geld bringen, sondern auch Kosten verursachen, die nicht auf dem Steuerbescheid stehen, aber trotzdem von allen getragen werden müssen. Im Moment ist die Sache hier allerdings noch klar. Die Stadt hat vor 7 Jahren beschlossen, dass sie eine Gewerbeflächenreserve von 50 Hektar bereithält, die gegebenenfalls wieder aufgestockt werden muss. Es ist möglich, hier andere Prioritäten zu setzen, aber das müsste der Rat dann zuallererst beschließen. Bildung. Viele Eltern waren zunächst skeptisch. Digitale Lerninhalte ja, aber die Hardware selbst kaufen? Nachdem Teile der SPD mit einigen Punkten des Koalitionsvertrags nicht ganz zufrieden waren, wurde noch einmal nachverhandelt und beschlossen, Eltern müssen so ein Gerät nicht finanzieren, das soll die Stadt übernehmen und den SchülerInnen bis 2025 digitale Geräte zur Verfügung stellen. Das ist schon im vergangenen Sommer passiert. Alle Jugendlichen ab der 8. Klasse haben nun ein eigenes iPad, für Jüngere gibt's ein Klassenkontingent. Läuft gut soweit, sagt Markus Sawicki von der Stadtelternschaft. Viele LehrerInnen seien motiviert, den Unterricht digital zu gestalten. Die Stadt gehe kulant mit beschädigten Geräten um, alles tipptopp. Wartungsarbeiten der Geräte spannten insbesondere IT-LehrerInnen an den Schulen stark ein, was laut Koalitionsvertrag vermieden werden soll. Zumindest bis zur grünen Ratsfraktion habe es allerdings noch keine Beschwerde dieser Art geschafft. Viele Beschwerden hingegen haben alle Ratsmitglieder aus dem Bereich Kita erreicht, spätestens als Eltern und Kinder dann in einer Ratssitzung aufgetaucht sind. Die Rathauskoalition hat in ihrem Vertrag festgehalten, den Kita-Navigator anwendungsfreundlicher gestalten zu wollen. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich in die Hose gegangen. Der Kinder- und jugendpolitische Sprecher der Grünen, Leon Herbstmann, sagt, dass man ja eigentlich die Software verbessern wollte. Eltern konnten in diesem Jahr Präferenzen angeben, das hat aber nicht funktioniert und dafür gesorgt, dass Kinder keinen oder den falschen Platz zugeteilt bekommen haben. Der Personalmangel macht's noch viel schlimmer. Dass Eltern in diesem Jahr also endgültig die Hutschnur gerissen ist, ist nachvollziehbar. Schließlich hat die CDU schon 2018 mit dem Gedanken gespielt, das System auszutauschen. Darüber wird jetzt weiterhin laut nachgedacht. Im kommenden Jahr werden sich Familien allerdings noch einmal mit dem Navigator herumschlagen müssen. Die Koalition hat sich vorgenommen, die Betreuung im offenen Ganztag attraktiver zu gestalten. Erstes Problem, auch hier gibt es zurzeit nicht ausreichend Personal. Deswegen können sich nun auch Menschen aus anderen Berufsgruppen auf freie Stellen bewerben. Markus Sawicki berichtet von Eltern, die außerdem bereit wären, AGs anzubieten, weil Schulen dann allerdings wenig Interesse zeigten, sei die Umsetzung schwierig. Zweites Problem, Eltern wünschen sich flexiblere Betreuungszeiten. Manche möchten am freien Nachmittag in der Woche Zeit mit ihrem Kind verbringen. Andere wünschen sich eine ausgeweitete Ferienbetreuung und wieder andere würden ihre Kinder gerne nur an einigen Tagen in den offenen Ganztag lassen. Vielleicht könnte ein flexibleres Modell ja auch dem Personalmangel entgegenwirken. Alle sind sich einig, Münster braucht eine dritte Gesamtschule und die soll in Rooksel eröffnet werden. Der Standort steht gerade mächtig auf der Kippe. Die Hoffnung ist, dass die Klage gegen die Entscheidung der Bezirksregierung erfolgreich ist. Schön wäre allerdings, wenn auch ein Plan B veröffentlicht würde. Den ganzen Konflikt hat unser Kolumnist Michael Jung einmal genauer aufgedröselt. Hieran zeigt sich ein grundsätzliches Problem in Münster. Die Plätze an den Schulen sind knapp bemessen, auch etwa die für Real- und FörderschülerInnen. Ebenso der Platz, den es ja noch zu erweitern gilt, mit einem Blick auf einen weiteren Jahrgang, wenn es in ein paar Jahren dann wieder eine 13. Klasse am Gymnasium gibt. Erweitert wird gerade die Erich-Klausener Realschule und am Hittorf Rats- und Pascal-Gymnasium wurden mit Blick auf G9 Räume eingerichtet. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.
Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms